So live waren wir mit diesem aufgenommenen Podcast, den wir später ausstrahlen, schon lange nicht mehr, glaube ich. Hallo Emo.
So live, ja, aus mehreren Gründen. Einmal, weil ich gerade das Intro zerstört habe, vollkommen zerstört habe, weil ich mittendrin reingebrüllt habe, dass mir noch was eingefallen ist, was wir eigentlich offline besprechen müssen. Und einmal, weil wir wahnsinnig nah an unserem Veröffentlichungstermin sind, gerade mit der Aufnahme.
Ja, vor allem das, wir haben Sonntagmorgen. Wir haben es 8.50 Uhr, der 13. Oktober.
Gottlose Zeit. Gottlose Zeit am Sonntag.
Ja. Ja, ah. Ich meine, du als erziehendes Elternteil bist da wahrscheinlich schon öfter wach.
Ja. Aber halt auch nicht ansprechbar und ja. Erträglich, sondern eher so existent auf dem
auf ein Minimum,
Level,
ja.
Ja, auf das Minimum, auf das Nötigste der Lebensfunktionen reduziert, bin ich normalerweise um diese Zeit.
Ja. Das verstehe ich, bin ich meist auch. Also das ist meist die Uhrzeit, wo ich aus dem Bett fall, die Treppe runterkrieche, mir irgendwie einen Kaffee mache und mit einem Comic in den Sessel haue, um irgendwie auf ein Level zu kommen, dass man mich ansprechen darf.
Ein Traum. Ja. Nee, wir haben eine Sondersituation heute. Wir konnten an unserem gewohnten Freitag, Aufnahmetag nicht aufnehmen. Deswegen zeichnen wir heute auf, damit ihr morgen für euch dann heute am Montag die gewohnte Folge bekommt.
Das stimmt. Und wir haben eine ähnliche Herausforderung haben wir nächste Woche. Da werden wir nicht aufzeichnen können. Also wir beide auf gar keinen Fall. Wir basteln aber gerade schon an der Alternative. Wir schauen mal.
Die klappt. Also ein kleiner Hinweis. Es könnte sein, dass in der nächsten Folge nach dieser hier etwas anders ist. Für die eine Folge. Entweder gibt es einen Gast, der mich kurzweilig ersetzt für eine Aufnahme. Wenn nicht, kann es auch sein, im absoluten Worst Case, dass wir einfach mal eine Woche pausieren müssen. Denn ich bin in Dresden. Am Donnerstag fahre ich nach Dresden für das gesamte Wochenende. Ich habe ja hier schon mal in einer Medienempfehlung die Band Isolate empfohlen, die ich sehr mag. Eine neuseeländische Death Metal Band, die gerade auf Europa-Tour ist und am Donnerstag in Dresden spielt, weswegen meine Frau und ich da sein werden. Nice. Und wir haben Kontrastprogramm. Wir schauen am Donnerstag heftigen technischen neuseeländischen Death Metal, verbringen das Wochenende in Dresden, weil meine Eltern einfach die besten Eltern der Welt sind und gesagt haben, bleibt doch da. Bucht ein paar Tage länger das Hotel. Wir nehmen die Kids und ihr erholt euch mal. Und deswegen gehen wir am Samstagabend in die Semperoper und schauen Othello.
Kultur in allen Facetten.
Absolut, ja. Absolut. Und zwischendurch werden wir wahrscheinlich ein Restaurant nach dem anderen killen und einfach uns mal das Stadtleben angucken. Ich war ewig nicht in Dresden, ich glaube 20 Jahre nicht oder so.
Ja.
Nee, das stimmt nicht. 16 Jahre nicht. Ich habe da mal gespielt mit der Band früher. Aber da hat man von der Stadt halt nichts mitbekommen. Ich habe die Stadt Ewigkeit nicht gesehen. Und daher freue ich mich sehr drauf. Wird es also eine kleine Ausnahme geben. Wir werden halt nicht wie gewohnt aufzeichnen. Aber Andreas hat schon Ideen, wie er
das
abfedert. Danke.
Mal gucken. Ich gebe alles. Ich gebe immer alles.
Ansonsten, wie geht's dir? Deine Woche war wahrscheinlich genauso bescheiden wie meine.
Erste Arbeitswoche nach dem Urlaub. Du kennst das. Man fängt an, die E-Mail-Zahl ist irgendwo vierstellig und dann hofft man irgendwie auf einen aktuellen Stand zu kommen. War tatsächlich ein bisschen anstrengend, jetzt kränkel ich auch noch ein bisschen am Ende der Woche, aber ich will mich gar nicht beschweren. Und bei dir?
Erfahrungsfrage vorab. Welche Woche ist schlimmer? Die erste Woche nach dem Urlaub oder die letzte Woche vor dem Urlaub?
Die erste Woche nach dem Urlaub.
Echt?
Ja, auf jeden Fall.
Bei mir ist genau andersrum.
Ja. Ja. Nee, die erste vor dem Urlaub, ich habe teilweise einen recht stressigen Job, aber ich habe einen Arbeitgeber, bei dem es wirklich gilt, wer Urlaub hat, hat Urlaub und es wird nur kontaktiert, wenn es gar nicht anders geht. Und ähnliches hoch ist halt die Akzeptanz, wenn du in den Urlaub gehst. So, da kriegst du von allen Seiten sehr viel Unterstützung mit, ich übernehme das gerne, ich bringe das gerne zu Ende, daher ist das nicht schlimm. Aber alle neuen Sachen, die im Urlaub aufkommen, werden halt auf deinen Schreibtisch gelegt mit, das macht er dann, wenn er wieder da ist. Was auch vollkommen fein ist. Und daher ist die erste Woche nach dem Urlaub.
Du, der Tisch steht in Flammen. Also sprichwörtlich, der steht in Flammen. Wir müssen die Feuerwehr rufen. Das macht er, wenn der wiederkommt.
Entspannt. Ja, exakt. Ja. Das passiert schon nichts.
Ja, bei mir ist, ich habe es letzte Woche erwähnt, ich habe ein bisschen gekränkelt und war auf dem Weg der Besserung. Dachte ich zumindest, war ich nicht. Es wurde noch mal viel, viel schlimmer. Und ich habe mich dann doch entschieden, mal zum Arzt zu gehen und habe dann die Diagnose einer verschleppten Angina bekommen. Mhm. Das heißt, ich lag die gesamte Woche jämmerlich im Bett und genieße gerade die Aromen und den Geschmack von Antibiotika. Dadurch hatte ich aber wenigstens ein kleines bisschen Zeit zum Lesen und mir irgendwelchen Mist auf dem iPad anzuschauen und habe ein paar Sachen, über die wir zumindest reden können. Aber bevor wir über Comics reden, haben wir noch ein bisschen Hausmeisterei hier zu tun.
Das stimmt. Wo du gerade von Kultur gesprochen hast, ich habe die Woche über auch eine Kulturveranstaltung besucht. Ich würde es zumindest so verpacken. Der Hennes Bender hat wieder ein Asterix-Band ins Ruhrpott-Deutsche übersetzt und hat eine Lesung gegeben, und zwar hier um die Ecke im Römermuseum, was dann ja auch noch ein schönes Ambiente dafür war.
Ja.
Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war mit meiner Frau da, Alex hat es auch richtig gut gefallen. Und ich kann da nur eine Empfehlung rausgeben, der macht das noch ein paar Mal hier in der Ecke vom Ruhrpott zumindest. Da findet man in Herne, Hagen, Bochum habe ich noch einen Termin gesehen. Schaut da mal auf seiner Webseite vorbei. Das war wirklich ein toller Abend. Das geht so 2 Stunden ungefähr, 1,5, 2 Stunden. Und er liest den kompletten Band vor. Man kann dann schön mitlesen. Er liest in verschiedenen Stimmen, betont das natürlich gut. Da er selber aus dem Ruhrpott kommt, kann er das besonders gut. Das war cool. Das war wirklich.
Welchen Band hat er jetzt gemacht?
Er hat jetzt Asterix der Gallier gemacht. Der ist jetzt,
der Klassiker.
Ja, genau. Der ist jetzt parallel in mehreren Mundartbänden rausgekommen. Da 65 Jahre Asterix. War es 65? Ja, 65, ne? Ja. Genau, da haben sie die dann alle parallel quasi rausgehauen. Und alle halt der Gallier. Und ja. Er hat auch schon einen Ausblick gegeben, dass noch ein weiterer fertig ist, der dann auch wahrscheinlich nächstes Jahr kommt.
Cool. Sehr schön.
Jawohl.
Dann hast du noch einen Hinweis, sag ich.
Genau, noch einen Hinweis. Und zwar hat mich der Lukas angeschrieben. Der ist ein Comicmacher aus Berlin, wenn ich das richtig gesehen habe. Die haben gerade eine Kickstarter-Kampagne am Laufen. Und zwar ein queeren Comic, ein Sci-Fi-Horror-Comic von Queere für Queere. Und das Ganze ohne Worte. Das heißt, es funktioniert komplett über alle Sprachen hinweg. Ich verlinke mal die Kickstarter-Kampagne. Guckt da mal rein, das sieht ganz cool aus. Und wer das interessiert, unterstützt da gerne. Ich finde das cool.
Hast du gerade parat, wie der Titel heißt?
Silence. Ist wohl der Übertitel von den beiden, ja.
Okay, pack mal in die Episodenbeschreibung rein.
Genau, packen wir da rein. Die steuern wohl schon auf 200% Goal zu. Also es ist schon ziemlich sicher, dass der Comic kommt. Jetzt geht es nur darum, wie groß kann es werden?
Okay. So. Ich habe neulich du kennst auch Comic Pop, den YouTube-Channel.
Mhm.
Kennst du. Und Cell, über den reden wir nachher nochmal aus Gründen. Also der Kopf des Channels, der macht ja mit seiner Frau zusammen auch einen Podcast, ist eigentlich ein YouTube-Podcast, ein Videopodcast, wird aber auch audiotechnisch über alle Plattformen ausgestrahlt. Und den habe ich letzte Woche gehört, Off the Rack heißt der im Übrigen. Da hat er eine Anekdote erzählt über Dan Didio und einem potenziellen Comic-Crossover, von dem ich bisher noch nie was gehört habe.
Okay.
Das fand ich spannend, das wollte ich dir mal erzählen. Deswegen habe ich mir das extra für heute aufgehoben und habe dir das nicht geschrieben. Wusstest du, dass 2008 wir ganz kurz davor waren, ein Crossover zwischen DC Comics und Star Wars zu bekommen?
Nee.
Heftig, oder?
What?
Ja. Alex Ross hat dazu Cover gezeichnet, das kannst du googeln, hat ein Cover gezeichnet, wie Superman Darth Vader am Laserschwert packt. Also wirklich an dem laufenden Laserschwert packt.
Geil, jetzt muss ich erstmal
DC. Mach das mal, google das mal. Die hätten das wohl gepitcht, aber damaliger DC-Kopf, Dan Didio, hat das geblockt, weil der Crossover einfach nicht geil findet. Ist leider nicht dazu gekommen, aber es waren halt Leute wie Alex Ross dahinter, die gesagt haben, das würden wir gerne mal machen.
Boah, das sieht auch richtig gut aus.
Nice, oder?
Ja. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich deutlich schwieriger werden. Jetzt, wo es da zu Marvel gehört.
Oder andersrum.
Ja.
Oder alles zu Disney gehört.
Ja. Alles zu Disney.
Ja.
Aber also, das sieht cool aus, ja.
Nicht meine Story, habe ich im Podcast selber gehört. Ich wollte das nochmal weitererzählen, weil ich das sehr amüsant fand. Ich muss dann nochmal zurückspulen und dachte, das hast du jetzt nicht richtig gehört. Was? Eigentlich krass. Ja. So, wirkliche News haben wir aktuell nicht. Denn, wie ich gerade sagte, bin ich ja nächste Woche nicht da und habe ich mir genau das richtige Wochenende für ausgesucht, weil nächstes Wochenende ist die New York Comic Con.
Das stimmt. Das
perfekt, stimmt, ja. Perfekter Zeitraum dafür, um als Mensch, der irgendwas mit Comic-Novitäten und News zu tun hat, nicht anwesend zu sein. Emo hat es wieder verkackt, ist mir klar, aber was soll ich machen? Die Termine habe ich selber nicht gemacht.
Nein.
Daher haben wir aber nicht so wirklich viele News aktuell, weil vor der Comic-Con ist meistens immer so eine kleine Blase, die erstmal platzen muss, bis alles losgeht. Deswegen gibt es im Vorfeld eigentlich eher nur Gerüchte.
Ja.
Gerüchte, die ich aufgeschnappt habe, sind unter anderem, dass jetzt nächste Woche zur Con Jason Aaron, Charles Soule und Todd McFarlane möglicherweise neue Comics für Image Comics präsentieren werden, beziehungsweise ankündigen werden.
Mhm.
Was ich ganz nice finde. Gerade von Jason Aaron wäre ich sehr, sehr scharf darauf, da mal was Neues zu lösen. Dann hat sich das große Geheimnis um Ice Cream Man und den Teaser mit Grant Morrison hat sich gelüftet.
Mhm.
Und zwar hat Image verraten, dass es tatsächlich um die Ausgabe Ice Cream Man 43 gehen wird, bei der mehrere KünstlerInnen, bekannte KünstlerInnen, One-Page-Stories beitragen werden. Es wird eine reguläre Ausgabe und viele Kreative werden einseitige Stories dazu veröffentlichen. Kein Kommentar. Unter anderem Grant Morrison, Patton Oswalt, Jeff Jones, Jeff Lemire, Kelly Sue DeConnick, ihr Ehemann Matt Fraction und viele mehr.
Also im Kern ja cool, aber ja. Man sieht wieder, was aus so einer Instagram-Ankündigung werden kann. Es ist nichts, aber es ist schon das Minimalste, was man da rausholen konnte.
Überleg mal, was für Namen dahinter stecken. Ja. Warum kann man nicht einfach sagen, ey, jeder davon oder jeder davon übernimmt ein Heft und wir machen mal so 6 Monate in Folge einen Run wirklich mit unterschiedlichen Kreativen. Das wäre doch was gewesen. Ne?
Aber auf jeden Fall, da hättest du wahrscheinlich noch mehr Leute dahin gezogen. Ich habe es bisher noch nicht gelesen. Hätte Morrison angefangen zu schreiben, wäre es vielleicht ein Grund gewesen, mal einzusteigen, um das mitlesen zu können. Aber für eine Seite steige ich da. Also ich finde es grundsätzlich interessant, aber für eine Seite steige ich nicht ein.
So. Ja. Naja, dann habe ich noch ein Gerücht und ich betone das Wort Gerücht. Wir behandeln das, was ich jetzt sage, sehr vorsichtig.
Mhm.
Ja, wir haben ja hier bereits über die Digitalplattform Global Comics gesprochen. Mhm. Da habe ich auch 2 Nachrichten zu bekommen von Hörern, Grüße gehen raus, die sich danach erkundigt haben und das jetzt nutzen. Fand ich super spannend, dass das auch wirklich angenommen wird. Also Global Comics Plattform, wo ihr halt digital Indie-Comics lesen könnt. Jetzt das Gerücht, und das kommt von der größten Gerüchte-Plattform, die wir comic-technisch im Netz kennen, deswegen müssen wir da mit großer Vorsicht rangehen. Ja? angeblich könnte es sein, dass zur Comic-Con in New York DC Comics bekannt geben werden, ihr Digitalportfolio auf Global Comics zu veröffentlichen.
Das fände ich ja richtig, richtig geil.
Und ich weiß warum. Erzähl's uns.
Weil dann kann ich es endlich digital lesen. Also zu einem, also man muss dazu sagen, man kann da nicht nur Comics kaufen auf der Plattform, sondern du hast eine Flatrate.
Genau.
Du zahlst eine Flatrate, kannst alles lesen, was du willst. Und das auch noch für DC in Deutschland zu haben.
Ja.
Außer Global Comics schränken dann halt ein und sagen, den Bereich kriegst du halt in Europa nicht. Weil das ist ja derzeit der Fall. Also für die Leute, die ja nicht so drin sind, wir haben Marvel Unlimited auf der einen Seite, das ist komplett in Europa verfügbar. Ich kann für einen 10er im Monat sind es, glaube ich, oder 12 mittlerweile, so viel Marvel-Comics auf Englisch lesen, wie ich möchte im Digitalen.
Mit etwas Delay zu den aktuellen Veröffentlichungen.
Genau, mit etwas
2-3 Monaten Delay.
Genau. Ja. DC haben wir aktuell nicht in Europa. Die haben zwar so eine App, die gibt es auch in Amerika, in Europa ist sie aktuell nicht verfügbar.
Ja.
Und das wäre dann ja der Weg, wo wir sowas auch für DC-Comics bekommen.
Ja,
das wenn heißt, es denn in Europa verfügbar ist.
Das heißt, wer aktuell digitale DC-Comics liest, wie ich zum Beispiel, der ist halt immer noch auf das große A angewiesen und muss halt über Kindle kaufen. Ja. Aber halt über irgendwelche eigenen Plattformen beziehungsweise Flatrate-Apps oder sowas ist das bisher nicht möglich für DC-Comics. Global Comics ist mit den Releases in die Titeln Image Comics, Unipress, Boom Studios, Dark Horse und so weiter, mittlerweile auch Dark Horse, sehr, sehr nah dran am Veröffentlichungsrhythmus. Also genau, ich habe ganz, ganz oft mitbekommen, dass Titel wochenaktuell gedroppt werden. Das kommt aber mal auf die Verlage an. Boom Studios ist verhältnismäßig schnell. Ansonsten hat man immer so ein Delay von 1 bis 2 Wochen.
Ja, und das ja, also, und das für eine Flatrate, ne?
So, jetzt kommt ein Punkt, den ich noch ansprechen würde. Global Comics bietet ja aber auch an, DRM-frei Backups zu kaufen. Du kannst also, du kannst über die Flatrate lesen. Du kannst aber auch die Titel kaufen, nicht in der App. Dafür musst du in den Browser gehen. Das ist, hat was mit dem Betriebssystem zu tun. Ob das bei Android so ist, weiß ich nicht. Bei iOS ist das so, auf jeden Fall so. Oder iPadOS. Ich weiß ja, dass DC Comics, was DRM-freie Backups laden, für den internationalen Markt betreffend, eine andere Politik fährt als beispielsweise Marvel.
Mhm.
Das ist zum Beispiel, ist unter anderem der Grund, weswegen Panini Comics die digitalen DC Comics über Shops wie Beamshop und so weiter vertreiben kann, wo du sie als PDFs kaufen kannst und sie dann besitzen kannst.
Das heißt,
Marvel lässt das nicht zu.
Ja. Was natürlich bedeuten würde, theoretisch, vielleicht könnte man es dann auch über Global Comics sogar runterladen.
Also ganz theoretisch, ganz, ganz großes vielleicht, ganz, ganz viel Spekulation.
Sowieso ein sehr großes Gerücht. Also es ist von noch niemandem offiziell bestätigt.
Ja, und da das von der Seite kommt, bin ich besonders vorsichtig. Ihr wisst alle, welche Seite ich meine. Daher kann es auch sein, dass sich dieser Käse, den wir gerade erzählt haben, innerhalb der nächsten Tage komplett in Rauch auflöst und keiner mehr darüber spricht. Kann aber auch sein, dass was passiert. Und diese Situation finde ich sehr spannend.
Wir werden sehen. Wir werden nächstes Wochenende wissen wir beide mehr. Wir werden bestimmt schreiben.
Ich denke
und auch. Und übernächste Woche dann im Podcast darüber reden, ja.
Das werden wir machen müssen. Dennoch ein kleiner Hinweis. Am heutigen Tag, wo ihr das hört, sofern ihr das am Montag hört, müsste bei CrossKite Junkyard Joe erscheinen. Die Miniserie aus dem Geiger-Kosmos von Geoff Johns und wie heißt er?
Gary Frank.
Dankeschön.
Bitteschön.
Genau. Ist eine erweiternde Miniserie zu dem Geiger-Kosmos, handelt in demselben Universum. Habe ich bereits gelesen. Ganz, 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 ganz toll. Und CrossKite hat gesagt, am 14. Oktober würde der Sammelband bei denen erscheinen. Ich hoffe mal, das ist nicht so ein Gerücht wie die anderen Sachen. Und das kommt auch, daher nochmal meine Empfehlung, besorgt euch das. Wenn ihr Geiger gelesen habt und das hat euch gefallen, ist das der nächste Titel für euch.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe schon bestellt, ich werde hier im Podcast auf jeden Fall drüber reden. Ja. Da freue ich mich schon seit Monaten drauf, dass es da endlich weitergeht.
So, genug Käse. Jetzt erzähl mal, was hast du als letztes gelesen?
Zu allerletzt habe ich den neuesten Saga-Band von CrossKite gelesen. Der ist mich auch rausgekommen. Saga-Band Nummer 11 bis zu Kapitel 66. Ich weiß gar nicht, du liest im Englischen noch mit, ne?
Ich bin tagesaktuell.
Was war der letzte, der rausgekommen war?
Oh. Also ich habe die Nummer jetzt nicht im Kopf.
Ja. Ja.
Der neue Story-Arc läuft jetzt aber, glaube ich, in der 2. oder 3. Ausgabe.
Ah, okay, ja. Dann bin ich ja gar nicht so weit hinterher. Das war der Story-Arc bei Alana und Hazel sind weiterhin auf der Flucht und sie arbeitet in diesem Versandunternehmen. Die sind also auf diesem Planeten, wo alles im Grunde sich um Konsum dreht. Also 69 mit diesen All-You-Can-Eat-Restaurants, bitte.
69 war die letzte Kamera.
Ja, guck mal, und ich habe jetzt 66 gestern Abend gelesen. Ja.
Siehst du.
Und mich zieht dieser Comic immer wieder rein. Ne? Ich hatte ein bisschen Sorge. Kann ich noch anknüpfen? Kriege ich das alles noch hintereinander? Ja, kriege ich. Das ist wirklich, ich schlag das auf, 2, 3 Seiten, dann bin ich wieder komplett drin und ich habe es auch in einem komplett durchgelesen. Saga fasziniert mich immer wieder. Für die Leute da draußen, die es nicht kennen, es ist eine Space Opera rund um eine Familie, die inmitten eines Krieges auf der Flucht sind, da Vater und Mutter jeweils zu jeder Seite gehören dieses Krieges, ein Kind bekommen haben und das ist etwas, was nicht passieren darf. Und währenddessen gibt es halt diese politischen Intrigen, dass der Krieg immer weiter geht, ausläuft. Man kriegt da so ein paar Parteien mit. Aber im Kern geht es um diese Familie, wo ich gar nicht zu viel verraten möchte, da die Serie sehr von Plot-Twists lebt und von diesem familieninternen. Richtig, richtig, richtig toll. Ist alles bei CrossCult erschienen, jetzt bis Band 11. Und ich freue mich jetzt schon auf Band 12 und weiß, da möchte ich weiterlesen.
Ist dir schon mal aufgefallen, wie gut mittlerweile sich das Artwork von Fiona Staples entwickelt hat?
Ja, ja. Weil ich gestern mich nochmal in den ersten auch reingeguckt habe.
Genau. Das ist ein ultra krasser Kontrast, oder?
Ja. Also ich fand es damals schon richtig gut im ersten. So, das ließ sich schon richtig gut lesen. Aber ja, sie hat sich weiterentwickelt und das sieht man auch über die komplette Reihe. Mhm. Aber auch das visuelle Erzählen von ihr. Ich fand, am Anfang war schon Page-Turner, weil du da so drüber fliegen konntest.
Ja.
Und gefühlt wird das immer besser von Band zu Band. Ich habe nicht lange an dem Buch gelesen. Also wenn es eine Stunde war, wenn überhaupt, für die 6 Hefte. Weil du halt so gut da durchkommst, weil du alles mitbekommst, weil du so gut geführt wirst. Das macht Spaß. Das kann man auch ein bisschen kränklich abends auf der Couch lesen.
Das ist halt auch immer noch so ein wahnsinnig großer Titel, der auch so viel Resonanz bekommt beim Verlag. Das ist, ich vergleiche das für mich immer so, für Image Comics ist das so, als würden sie einen neuen James-Bond-Film machen. Jedes Mal, wenn ein neuer Saga-Story-Arc beginnt, heißt das gleich erstmal, okay, jetzt alle mal Luft anhalten, geht los. Ja,
ja, genau. So fühlt sich's auch an. Mhm. Ich weiß nicht, ob da draußen noch jemand noch nicht angefangen ist mit dieser Comic-Reihe, solltest du dann aber.
Sollte man ja mal. Also das sollte man mal gelesen haben. Ja.
Ja.
So, ich habe auch was gelesen als letztes. Und zwar, wir reden ja gleich über DC All-In. Da gibt es einige Sachen. Du hast noch mal was nachgeholt, da reden wir gleich drüber. Ich rede mal jetzt über die Momente davor.
Ja.
Und zwar habe ich den letzten Action-Comic-Story-Arc gelesen, der vor dem Absolute-Event beziehungsweise DC All-In-Start handelte. Und das war Action-Comics 1067 bis 1069. Habe ich zusammengelesen, weil es halt eine dreiteilige Story von Gay Simone mit Eddie Barrows war. Und ich irgendwie Bock drauf hatte. Weil Gay Simone mag ich sehr und Eddie Barrows kann wahnsinnig tolle Artworks machen.
Mhm.
Und da das hier eine abgeschlossene Superman-Story war oder sein sollte, die in den früheren Tagen von Superman handelt, war ich ein bisschen angefixt. Man merkt sehr schnell am Artwork, dass Eddie Barrows versucht, ein paar kreativen Huldigungen auszusprechen.
Okay.
Für das gelegentliche Husten muss ich mich erstmal entschuldigen. Da kann ich aber gerade nicht viel gegen machen. Später wird das aber nochmal erwähnt von Gay Simone, die schreibt das nochmal in eins der Hefte mit rein. Das ist nämlich eine Hommage an Danny O'Neill und Neil Adams.
Mhm.
Deswegen handelt der Story-Arc auch in den 70ern.
Ah, okay.
Was ein bisschen weird ist, weil sie halt sagen, in den Anfangstagen von Superman, dann geben sie eine Story, die in den 70ern handelt. Was okay ist, wenn man Danny O'Neill und Neil Adams channel will, aber das würde bedeuten, dass Superman und Lois Lane heute irgendwas um die 70 oder 80 Jahre alt sind.
Ja, du, guckst du dir an. So sehen sie auch aus.
Genau. Also, ist eine entspannte Retro-Story. Eine außerirdische Rasse greift die Erde an, fordert Superman zu einer Art Wettkampf heraus. Ansonsten droht Übernahme des Planeten. Wir kennen das Spiel. Der Plotverlauf ist weitestgehend generisch. Superman stellt sich natürlich diesen Aufgaben, besiegt hässliche Monster und Bedrohungen. Und ja, irgendwann ist alles wieder gut. Das ist ganz nett, liest sich ganz gut. Das Artwork von Eddie Barrows ist teilweise bombastisch. Das ist so detailreich, dass ich mich in den Splash-Pages wirklich verlieren konnte.
Ach, geil.
Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also alleine von der Optik her ist das ein Eyecatcher. Die Story ist okay. Was ich interessanter fand an den drei Heften, war die Backup-Story. Es gibt eine dreiteilige Backup-Story von Rainbow Rowell, die zuletzt die She-Hulk-Story oder die She-Hulk-Serien für Marvel geschrieben hat. Und von Zeichner Cian Tomei. Das ist eine sehr, sehr einfache Basic-Story, die gar nicht so besonders wirkt. Aber es geht um, ist in der Aktualität angesetzt, also in den aktuellen Geschehnissen bei DC Comics. Lois Lane ist mittlerweile Chefredakteurin vom Daily Planet, ist Vorgesetzte von Clark Kent, ihrem Ehemann Clark Kent, Superman Clark Kent. Und es entstehen so ein paar Zwistigkeiten aus ihrer beruflichen Natur heraus in Entscheidungen, die sie als Chefredakteurin treffen muss, gegenüber dem ihr unterstellten Reporter Clark Kent, ihrem Ehemann und halt der Person, die halt zufälligerweise auch Superman ist. Und dadurch entsteht so eine kleine Beziehungskrise zwischen Clark und Lois, was wirklich recht spannend war. Das war ein interessanter Kniff, weil es halt irgendwas Zwischenmenschliche um das Machtgefühl, um das Machtverhältnis zwischen den beiden geht, um das Persönliche geht. Wo hört, fängt das Private an? Wo hört das Private auf? Wo ist es beruflich? Und das fand ich ziemlich cool.
Das klingt auf jeden Fall auch spannender als der andere Plot, ja.
Ja, und da Backup-Stories leider immer viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, wollte ich das zumindest mal erwähnen. Das war das, was ich als letztes gelesen habe.
Sehr gut. Das passt ja auch zu dem, wo ich aufgeholt habe. Denn natürlich habe ich Hausaufgaben gemacht und habe Absolute Power und das All-In-Special nachgeholt, bevor wir gleich über den ersten Absolute Batman-Teil reden können.
Spoiler. Also, ja. Ist halt die Sache, wir reden jetzt über ein paar Sachen, die für Deutschleserinnen und Leser ziemlich weit in der Zukunft liegen. Nur mal so Vergleich Action Comics. Ich habe jetzt über die Ausgaben 1067 bis 1069 gesprochen. Nächsten Monat, ich habe mal nachgeschaut bei Panini, kommt der nächste Sammelband mit Action Comics Titeln raus. Der geht, glaube ich, bis 1056. Mhm. Wir hängen so unfassbar weit hinterher. Und wenn ihr Podcasts so hört wie ich, hört ihr euch das jetzt an und habt 3 Wochen später vergessen, worüber wir hier geredet haben. Das wäre eigentlich so der Idealfaktor.
Ich glaube auch. Also ich möchte bei Absolute Power und All In werde ich auf jeden Fall nicht mehr erzählen als du beim letzten Mal. Eher meine Eindrücke. Wenn ihr wissen wollt, worum es geht, hört da gerne nochmal rein. Absolute Batman werden wir bestimmt einiges spoilern. Aber andersrum, es ist das erste Heft. Ja. Also nicht mal der erste Sammelband, nicht mal der erste Story-Arc, es ist das erste Heft, über das wir reden. Und da muss man ein bisschen was spoilern, damit wir unsere Eindrücke so ein bisschen unterstreichen können. Woher
also keine Cliffhanger oder sowas, sowas
spoilern. Genau.
Groben Plotverlauf, den man in der Regel auch aus der Heftbeschreibung online rauslesen kann. Exakt. In der Regel. Exakt. Ja.
Aber erstmal Absolute Power and All In. Absolute Power, das Event vor dem All-In-Special oder bevor sich jetzt wieder alles dreht bei DC oder auch nichts. Mal gucken. Ich finde, du warst da gnädiger, als ich es sein würde.
ich hab's befürchtet.
Aber wahrscheinlich auch, weil du in jedes Event mal reinliest und weißt, was vorher war. Mhm. Und ich das nur ganz selten mache und das jetzt wieder zur Hand genommen und gelesen habe und dachte, boah. Und zwar nicht, weil ich die Grundidee doof finde oder weil da nicht genug drin wäre, aus dem man es machen könnte. Aber man hat es halt auf diese 4 Hefte beschränkt und das merkst du. Es passiert alles Knall auf Fall, alles ist eine große Bedrohung, aber innerhalb von 3 Panels eigentlich auch aus dem Weg gewischt.
Ja.
Man kann das dann gar nicht mehr ernst nehmen, man kann das gar nicht mehr spüren. So. Wenn ich dann daran denke, als ich das erstmal Identity Crisis gelesen habe, wo ich...
Oh mein Gott, ja, das ist ein Meisterwerk dagegen.
Ja, genau. Und das wird schon so als schwächeres DC-Event sonst gehandelt.
Das ist ein edgy Thema. Edgy Thema.
So, ja, genau, aber trotzdem habe ich das gelesen und dachte, boah, ich verstehe die Bedrohung, auch wenn die nicht von extern, sondern von intern ist, ich verstehe das zwischen den Helden, was da passiert. Und dann lese ich Absolute Power und denke mir, ja, hier wird mit ganz viel Mambo-Jumbo um sich geworfen und möglichst viele Figuren reingepackt. Aber am Ende ist es halt auch nur 4 Hefte mal eben schnell durchgerusht, damit wir einen Ausgangspunkt für das All-In-Special haben.
Das sagte ich jetzt letztens auch.
Ja, genau.
Das Pacing wird so dermaßen hoch, da sollte einfach nur ein Status Quo geschaffen werden.
Genau. Und das nervt halt irgendwie.
Ja. Aber dann hast du noch Dan Mora.
Genau, dann habe ich noch Dan. Es sieht halt da währenddessen super aus. So.
Ja.
Und darauf konzentriert man sich dann auch beim Lesen.
Ja. Oh, nice. Bullshit, aber nice.
Ja, genau so. All-In-Special hat mir dagegen dann viel, viel mehr Spaß gemacht. Der erste, also du hast es ja letztens schon erzählt, es sind zwei Hefte aufgeteilt. Der erste, wie die neue Justice League gegründet wird. Ich saß da wahrscheinlich auch mit so einem Grinsen wie du bei. Das war irgendwann zwischen.
Das war wirklich Bullshit.
Das war kompletter Bullshit, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Ja, ja. Weil du halt auch gesehen hast, wie einige Figuren Teil der Justice League werden und dann realisieren, was es eigentlich bedeutet. Also.
Oh, ich bin endlich dabei. Ja, ja, wie die 200 hinter dir auch.
Ja, genau, genau so. Ja, ja. You are honored. Like all of us.
Ja, ja.
Den zweiten Teil, wo man dann alles aus Darkseid-Perspektive gesehen hat, fand ich dafür richtig stark. Mhm. Also der hat mir ganz großen Spaß gemacht, auch wegen Rizzos Artwork. Das war so ein schöner Kontrast zu den vier Heften vorher und dem All-In-Special, dass ich umgeblättert habe und das Gefühl hatte, ja, hier kriege ich was anderes. Mhm. Und das war auch cool. Das heißt, also für mich, das All-In-Special hat schon viel Spaß gemacht. Absolute Power.
Aber würdest du sagen, ja, dass es relevant ist für DC All-In?
Wenn du verstehen möchtest, woher das alles kommt, ja. Alles andere sehen wir noch, ob das nochmal aufgegriffen wird und dann wirklich auch in diese Welt hineinblutet, die wir dann da sehen. Aber wenn du verstehen möchtest, und das wollen ja viele, die Kontinuität lesen, irgendwie, woher kommt das alles, warum sind wir überhaupt da, wo wir sind, ja, dann ist das relevant.
Ja. Also zur Einordnung nochmal für die Leute, die jetzt keine Ahnung haben, die US-News nicht lesen und nicht wissen, wo wir hier gerade sind, weil ihr lest fleißig eure Panini-Titel. Momentan haben wir bei Panini ja noch das Dawn of DC-Label. Das hat sich ganz, ganz schnell erübrigt, war halt auch nur so eine Publishing-Line, die sie halt auf die ersten 5, 6 Hefte nach dem Soft-Reboot gepackt haben. Dann hat man sich überlegt, wir brauchen jetzt nochmal was Frisches und wir schaffen jetzt das DC Absolute Universe, was vergleichbar ist mit dem Ultimate Universe bei Marvel Comics. Das heißt, eine alternative Realität, bekannter DC-Helden, alles ein bisschen anders, ein bisschen frischer und so weiter, ist ja auch sehr zu begrüßen, gerade mit dem Line-Up von Kreativen, was sie da reinstopfen. Dazu kommen wir ja gleich noch.
Mhm.
So, und um diese Ära Dawn of DC zu beenden und eine Brücke zu DC All-In, und das ist das neue Line-Up, wo auch dann Absolute und so weiter drunter läuft, beziehungsweise die regulären monatlichen DC-Titel wie Batman, Wonder Woman und so weiter, hat man sich das Absolute Power Event ausgedacht, um einen neuen Status Quo zu schaffen. Danach handelt das DC All-In Special, was quasi als Grundstein für das Absolute Universe gelegt wird, weswegen wir dadurch dann wiederum zu dem in der letzten Woche, nee, in dieser Woche war es, ja, in dieser Woche, erschienenen Ausgabe Absolute Batman Nummer 1
kommen. Genau, für die Leute, die es hören, letzte Woche, für uns ist noch diese Woche am Mittwoch, ist da das erste Heft erschienen, das wir beide auch schon gelesen haben. Wie hat es dir denn gefallen?
Jetzt muss ich aber vorsichtig sein, weil ich sehe deinen Blick schon. ich bin heftig gehypt.
Okay, interessant.
Ja, ich wusste es. Ich bin richtig gehypt. Ich hatte mega Spaß an dem Heft.
Mhm. Sie haben ja auf jeden Fall gut ausgedacht, glaube ich, dass es eine alternative Realität ist. Die haben schon ein paar Sachen gedreht. Und jetzt ist der Teil, wo man uns vielleicht Spoiler unterstellen könnte. Also Leute, wenn ihr das wirklich gar nicht hören wollt, wir haben Timestamps, bitte.
Die manchmal passen. Weiter.
Die manchmal passen, manchmal auch nicht. Aber auf jeden Fall kommst du hoffentlich zum nächsten Titel. Nach hinten raus passen ja eigentlich immer. Genau, wo fangen wir an? Commissioner Gordon ist gar nicht Commissioner Gordon, sondern Bürgermeister Gordon. Wir kriegen so ein bisschen ein, wir wissen noch nicht final, wer Batman ist.
Na doch.
Ja, doch, eigentlich schon.
Ja.
Aber auch vielleicht auch nicht.
Also, die Figuren, die wir aus dem Batman-Kosmos kennen, die sind hier auch aktiv. Wie Andreas gerade sagte, Gordon selber ist Bürgermeister. Alfred Pennyworth ist nicht der Butler der Wayne, sondern eher sowas wie ein Söldner, der für irgendeine Organisation unterwegs ist und genau. Gotham ausspioniert und feststellt, dass dort kriminelle Kreise immer mehr die Überhand nehmen, aber auch es einen neuen Player in der Unterwelt gibt, der sich bemüht, kriminelle Organisationen Schachmatt zu setzen. Und quasi, ja, den neuen, die Fledermaus, Batman.
Die mir noch mehr ein Gerücht ist als, ja, als bestätigt, ja.
Bruce Wayne taucht sehr schnell auf, ist hier anders aufgewachsen, also nicht als reicher Sohn des Wayne-Imperiums, sondern mit Figuren zusammen wie Harvey Dent, Cobblepot, Selina und so weiter aufgewachsen.
Genau, auch wirklich ein Freundeskreis scheinbar. Wir sehen ja ein Bild zusammen, ja.
Das Kindheitstrauma existiert hier, ist aber anders. Erzählt, es ist was anderes passiert. Es gibt Leute, die leben, die wir normalerweise als tot kennen. Und ja, Bruce hatte eine ähnliche Motivation, das spoilern wir jetzt hier, das ist nun mal so, weil das hat Scott Snyder, der Autor, selber schon mitgeteilt, wer Batman ist, daher. Also in der Promo selber. Bruce ist Batman. Und er hat eine ähnliche Motivation, Batman zu werden. Seine Mittel und Wege sind anders.
Ja, ja, müssen sie ja sein. Er hat halt nicht dieses Tech-Unternehmen hinter sich, ja.
So, genau. Was hat dir jetzt nicht gefallen?
Mir hat gar nichts gefallen. Ja. Mir hat das schon Spaß gemacht. Aber ich muss ehrlich sein, wenn ich es jetzt so, und jetzt vergleichen wir das einfach mal mit dem Ultimate Universe, was bei Marvel gestartet ist. Ich war mehr hyped nach dem ersten Spider-Man-Issue.
Ah, oh, ja.
Wahrscheinlich, weil sie mir mehr von der Welt gezeigt haben, mehr gezeigt haben, welche Richtung es geht. Mir vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht. Aber ich habe Absolute Batman 1 zu Ende gelesen und dachte, ja, cool. Hoffentlich machen sie was draus. Und als ich Ultimate Spider-Man zu Ende gelesen habe, habe ich zur Seite gegangen und dachte, geil, da haben sie was draus gemacht.
Ja.
So, und mir fehlt noch so ein bisschen der Payout von Absolute Batman. Jetzt haben sie mir ganz viele Ideen präsentiert, aber noch keine einzige Umsetzung davon. Und jetzt bin ich gespannt, was daraus wird.
Ach krass, ey, ich habe das ganz anders wahrgenommen, wirklich.
Okay.
Also ich fand das Worldbuilding eigentlich schon sehr interessant. Gerade weil es wird ja dann in der zweiten Hälfte des Heftes erzählt, wie Bruce zu Batman wurde.
Ja.
Was er gemacht hat, wie das alles möglich wurde, dass er zu dieser Maschine, zu diesem muskelbepackten Maschine wurde, die so koordiniert gegen das Verbrechen vorgehen kann. Das wird ja erzählt. Den Kniff dafür fand ich ziemlich geil. Also mir hat das gut gefallen. Das Kindheitstrauma, seine Motivation. Da war ein Moment drin, Andreas, der war so heftig für mich, den fand ich so gut. Ich mache nur ein Zitat, einen Satz zitiere ich jetzt für dich. Was auch immer du hörst, öffne nicht diese Tür.
Ja.
Der kam in der ersten Hälfte des Heftes. Als er das zweite Mal kam. Alter, ich krieg Gänsehaut davon. Das fand ich so gut von Snyder. Mega geiler Kniff. Und das im ersten Heft. Das alles im ersten Heft. Du kriegst den Background zu Bruce. Du kriegst die Leute, mit denen er aufgewachsen ist. Du kriegst die nicht vorhandene Beziehung zu Alfred Pennyworth, die sich aber aufbaut aufgrund des Kontaktes, der entsteht.
Mhm.
Du kriegst ein komplett neues Design von Batman, was ich extrem spannend finde. Ich sage nur Messer. Ich signalisiere hier gerade was ich jetzt nicht sage. Das zeige ich Ihnen.
Das fand ich eine sehr schöne Scott Snyder-Idee, ja.
Genau. Du hast halt extrem viele Scott Snyder, Death Metal, Bullshit-Ideen drin, die aber viel seiner Konsequenz, seiner ursprünglichen Batman-Arbeit für New 52 auf dem Niveau channeln.
Ja.
Ich habe Dark Knight Returns-Vibes gehabt. Und das hat er bewusst gemacht.
Ja, natürlich. Also, da sind ja Perspektiven genauso gewählt, Situationen genauso gewählt.
Ja.
Aber ich finde interessant, du funktionierst da komplett anders als ich.
Ja.
Batman fand ich ganz cool. Ich finde spannender, wie funktioniert das jetzt mit Cobblepot und so. Ich fand Alfred spannender als Batman.
Ja.
Das sind die Aspekte, die ich interessanter finde an der alternativen Geschichte. Ich war schon fast enttäuscht, dass Bruce Batman ist. Also ich habe es vorher nicht mitbekommen. Ich habe es erst dann in dem Heft erfahren. So, ich habe mir vorher nicht genug Marketing-Kram angeguckt, wusste es nicht.
Ich habe es auf Instagram gelesen.
Ah, okay. Ja, habe ich es da überlesen, obwohl ich echt viel vom Snyder da gesehen habe. Und war enttäuscht. Ich habe gedacht, boah, aber warum? Warum hast du nicht wen anders dazu? Also, und daher war mir vielleicht Batman noch ein bisschen egal. Ich fand das auch cool aufgebaut und auch den Kniff, wie er Batman wird und was überhaupt der Hintergrund ist. Ja. Eine schöne Alternative gefunden. Aber noch interessanter für mich ist, was ist jetzt mit Alfred? Wie ist er da hingekommen? Für welche Organisation arbeitet der? Ja. Wie funktioniert das hinterher mit den anderen Superschurken? Werden sie überhaupt zu Superschurken?
Aber das ist der geile Aufhänger, die jetzt hier geliefert wurden, im ersten Heft.
Ja, absolut. Deswegen sage ich, ich fand das cool, aber jetzt hoffe ich, dass er was draus macht.
Ja,
absolut. Beim Ultimate Spider-Man hatte ich halt das Gefühl, da hat er schon viel im ersten Heft draus gemacht.
Ja.
Aus den Sachen, die er da hatte. Ja.
Gezeichnet wurde von Nick DeGuetta, koloriert von Frank Martin. Wie hat es dir in der Optik hergefallen?
Super. Bin ich komplett drin. Passt genau zum Schreibstil vom Snyder, finde ich.
Ja.
Das war cool. Und dir?
Anfänglich war ich überrascht, dass es nicht ganz so düster ist.
Ja.
Ich hab eigentlich erwartet, so gerade nach dem DC All-In-Special und der Seite, die zu Absolute Universe gezählt wurde, dass wir hier jetzt wirklich so eine extrem finstere Version von allem bekommen. Diese Momente gab's, gerade in den Action-Szenen, die verhältnismäßig recht finster waren, finster dargestellt waren. Aber ansonsten war ich überrascht, dass es nicht so düster ist, wie ich erwartet habe.
Mhm.
Was mir im Nachgang aber gefallen hat. Damit es, weil es halt dadurch nicht so forciert wirkte. Ja, dass so eine extrem dunkle Dark Knight Returns Atmosphäre dort forciert wurde. Was mir gerade noch einfällt, ist dir mal aufgefallen, dass halt ich erlebe, dass bei bestimmten Autoren immer wieder, wenn die versuchen, ihr Worldbuilding zu betreiben und so hemmungslos übertreiben, gerade in bestimmten Measurements, so in Zahlen.
Ja.
Ich erleb das immer ganz dolle bei, ach, wie heißt er? Kick-Ass.
Mhm.
Mark Miller.
Ja.
Mark Miller, ja. Dass sie immer so massiv und hemmungslos übertreiben, wenn sie versuchen, Worldbuilding in Zahlen zu betreiben, um irgendwie die Informationen zu geben und denken, oh, das ist auch viel. Hat Snyder genau dasselbe gemacht. Das habe ich mir aufgeschrieben, warte. Wo beschrieben wurde in einer Dialogsequenz, dass die Mordrate in Gotham in der letzten Zeit 700% gestiegen ist.
Ja, 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 so möchte ich Bedrohung, ne?
Ja, ja, genau.
So, ja, ja.
Das sind so Momente, wo ich mir immer an den Kopf fasse und denke, Alter, übertreibt noch mehr.
Vor allen Dingen, von wann misst man denn da?
Ja,
also normalerweise wäre eine Nachricht, die ist um 10% gestiegen. Und dann würde man von da aus ja immer wieder Nachrichten haben, dass die um 10% steigt.
Ja, ja.
Statt dass mal irgendwer sagt, wir haben jetzt mal für die letzten 3 Jahre nachgemessen, weil war ja auch viel zu tun. 700%.
Das ist, Mark Miller macht das genauso immer, wenn er versucht, halt so irgendwelche Sachen als extrem und total badass zu beschreiben. Also, kein reelles Beispiel jetzt, ich versuche das nur ein bisschen zu verbinden.
Ich weiß, was du meinst, ja, ja.
Er hat jetzt irgendeine Hauptfigur, die ist total kampfsportaffin und dann würde er da reinschreiben, er ist studiert in 65 verschiedenen Kampfsporttaktiken, wo ich mir denke, Marc, nenn mir 15.
Ja, genau. Hättest du
nenn mir mal
schreiben können, ja, auch das finde ich
beeindruckend. Nenn mir mal 15. Ja. Und schreib hier nicht, er studiert in 65. Kein reelles Beispiel, hat er nie so geschrieben, aber er arbeitet so.
Ja.
Und das sind aber so Momente, wo ich mir vollkommen an den Kopf fasse und denke, Alter, geht's einen Level tiefer? Ja. Aber da musste ich ja auch wieder lachen. Ist nicht so extrem wie Mark Miller, aber ja.
Aber es ist dasselbe Mittel, was da eingesetzt
wird. Ja, ja, genau.
Ja, das wird gerne eingesetzt.
Ja, also für mich absoluter Hype. Ich bin total begeistert. Ich freue mich extrem auf die nächste Ausgabe. Es ist mit Abstand für mich das Spannendste, was ich in der letzten Zeit von Scott Snyder gelesen habe.
Ja.
Seine Indie-Sachen sind sehr viel Hit or Miss. Seine Superhelden-Sachen auch. Aber man merkt an seinen Superhelden-Sachen halt, dass er ein extremer Fanboy ist. Und der liebt es einfach, Batman zu schreiben. Und mein Gefühl ist, dass er möglicherweise hier eine Situation hat, wo er mal wieder etwas an Batman schreiben kann, worauf er mega Bock hat und das mit einem neuen Kniff, um sich auszutoben.
Er hat jetzt beim letzten Mal, wie beim letzten Mal, wieder einen Neustart, ne?
Er hat mal wieder einen Neustart, genau. Wir wissen, er ist das Talent für beschissene Enden. daher bin ich sehr gespannt, wie das weiterläuft. Aber ich sag jetzt was ich normalerweise nicht sage. Aber ich hoffe, er hat eine talentierte und gut funktionierende redaktionelle Hand im Hintergrund.
Ja, das hoffen wir alle. Das
sage ich bei den meisten Autoren und Autorinnen nämlich nicht.
Ja, aber doch, die braucht er schon. Ich freue mich auch auf den nächsten. Wir werden bestimmt über das zweite Issue hier auch nochmal kurz sprechen. Ja. Und für die Deutschleser, ja, ich glaube, ihr kriegt das im Deutschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das
ignoriert. Auf jeden Fall. Weil wir gerade bei DC All-In waren, wie gesagt, Action Comics habe ich die Zeit davor gelesen. Die neue Ausgabe habe ich noch nicht geschafft. Was ich aber geschafft habe, einfach weil ich ein bisschen Hype war und nach Absolute Batman im Batman-Fieber war, habe ich die neue Ausgabe Batman gelesen. Ausgabe 153 ist nämlich die erste Ausgabe unter DC All-In. Und ich war ein bisschen angefixt, weil es ist Soft Reboot, Neustart, neuer Story Arc von Chip Zdarsky und Jorge Jimenez. Der Run ist bisher auch eher Hit or Miss, leider. Manche Sachen richtig, richtig gut. Manche Sachen, Alter, was macht ihr da? Deswegen dachte ich, guckst du in das neue Heft mal rein, wie das so wird. Der Story Arc heißt The Dying City. Kurzer Aufhänger, der Riddler ist rehabilitiert, baut eine Tech-Firma auf, eine neue Tech-Firma, fungiert eher als sehr zwiespältiger Tech-Mogul. Mhm. Die haben wir ja hier neuerdings öfter. Da gibt's ja so ein lebendes Beispiel für.
Weiß nicht, was du meinst.
Weiß ich.
Und der fährt noch Bus.
Ja. Normalerweise wäre es jetzt angemessen, dass wir genau in diesem Moment Tonschwierigkeiten kriegen, wie beim letzten Mal. der Riddler strebt eine Fusion mit Wayne Tech an. Das ist so der Aufhänger. Okay. Zdarsky baut dafür viele so aktuelle gesellschaftspolitische Elemente ein. Beispielsweise sehen wir da so einen Protestor, so eine Protestgruppe vor Wayne Tech, die protestieren, dass Bruce Wayne ein Kommunist sei. Und die Firma auffordern, ihn abzusetzen.
Ah, ja, ich verstehe.
Ich finde das sehr spannend, dass halt so Menschen gezeigt werden, die gegen Sachen protestieren, die sie offenkundig nicht verstehen, mit Begriffen, die sie offenkundig ebenfalls nicht verstanden haben.
Aus den USA kommt,
ja. Genau.
Aber essen wieder alle Katzen und Hunde, naja.
Richtig. Das ist halt was man halt momentan sehr, sehr häufig bemerkt, so gerade wenn man auf Social Media unterwegs ist, dass da ganz, ganz viele Menschen mit Wörtern um sich werfen, wo ich mir denke, bist du dir sicher, dass du weißt, was das bedeutet, was du da gerade redest? Und das fand ich entspannt. Fand ich ziemlich gut. Ja, Bürgermeister Nakano gerät ebenfalls unter Druck, der findet die Entwicklung mit Nickman nämlich selber nicht so geil, kriegt damit auch noch ein paar Eheprobleme und allgemein wird hier ein guter Aufhänger geschaffen für einen neuen Story-Arc, der so diese Verrohung dieser Gesellschaft, was wir bei uns momentan auch leider so wahrnehmen, gut aufbaut. Ja, ist ein recht komplexer Plot eigentlich und man merkt, dass Zdarsky was Großes plant. Das ist so mein Eindruck nach dem ersten Heft. Fieser Cliffhanger zum Ende. Mhm. Hat sehr viel Potenzial. Ich habe echt viel Bock gehabt nach der Ausgabe.
Das finde ich total gut. Denn ich als Batman-Paperback-Leser im Deutschen kriege ja jetzt bald endlich den Anfang vom Zdarsky-Run und hatte da noch richtig Bock drauf, weil Failsafe und so drin sind.
Ja.
Und danach sagtest du ja schon, es fällt ab, dann hoffe ich, dass da mal wieder eine Aufwärtskurve ist. Denn ich habe mich gerade durch James Tynion durchgequält und ich brauche jetzt echt mal wieder irgendwas, das mir aufhilft.
Zumindest was Batman und Superhelden betrifft, nehme ich an.
Ja, was Batman Ongoing angeht. Ich war kurz davor zu sagen, ach komm, dann lasse ich die Paperbacks halt liegen.
Ja.
Aber das kann nee, das Herz das, am Ende.
Genau, dein Komplettistenherz wird dir schlaflose Nächte bereiten. Wenn
ist
du
so, ist wirklich so, ja.
Ja. Wo wir gerade bei gutem Auftakt Potenzial oder potenzialreichen Auftakten sind, kann ich dir noch eine kleine Serie empfehlen, die gerade gestartet ist. Ich glaube, vor 2-3 Wochen. Und zwar der Mann mit dem unaussprechlichen Namen für mich, Daniel Warren Johnson. Du weißt, ich bin ein großer Fanboy, vor allem von seinen Zeichnungen. Yes. Hat eine weitere neue Serie für Image Comics gemacht. Zusammen mit Riley Rossmo und Mike Spicer. Natürlich mit Mike Spicer. Also Riley Rossmo zeichnet, Warren Johnson schreibt, zeichnet aber auch. Und Mike Spicer ist für alles andere verantwortlich. The Moon is Following Us, heißt der Comic.
Mhm.
Jüngst bei Image gestartet, eine Ausgabe bisher raus. Der Plot eröffnet in einer Art Sci-Fi-Fantasy-Welt. Es geht um zwei Eltern. Jetzt passt genau auf, was ich sage. Es geht um zwei Eltern, die gekleidet sind wie zwei Actionfiguren, die sich zusammen mit einem sprechenden Frosch auf eine Mission vorbereiten, um ihre verschwundene, / entführte Tochter zu befreien.
Klingt nach Dienstag, ja.
Dafür stürmen sie eine Burg, kämpfen gegen monströse Gegner, was natürlich vollkommen schief geht. Und sie dann im Nachgang versuchen müssen, von einer recht zwiespältigen Person eine geheime Waffe zu kaufen, der irgendwie der letzte Strohhalm ist, um irgendwie doch noch an diese verschwundene Tochter ranzukommen. Bis zum Ende hin ein Plot-Twist kommt, der die Szenerie noch mal von einer ganz anderen Seite darstellt, den ich jetzt aber nicht erwähne.
Okay.
Ja?
Klingt cool.
Ich fand die erste Hälfte mit Fantasy-Welt, Actionfiguren, Eltern, Kämpfen gegen Gegner, die du nicht verstehst, in einer Welt, die du nicht verstehst, um Sachen, die du nicht verstehst. Okay, optisch recht gut, Pacing wahnsinnig hoch, bis zum Plot-Twist, der nicht ganz unvorhersehbar kommt, auf den man irgendwie hofft, der dann total erleichternd wirkt, wenn er denn kommt und du denkst, ich glaube, das wird geil. Ich glaube, das wird richtig, richtig geil.
Cool, cool.
Mega Idee. Nicht wirklich neu, haben wir schon mal gehabt. Ich nenne jetzt keine Comic-Titel, ja, weil du dann sofort weißt, was ich meine. Hat man schon mal gesehen, aber hat mich nicht mehr vom Haken gelassen. Fand ich mega gut. Und gerade nach dem Plot-Twist zeichnet dann Daniel Warren Johnson. Und das war Eye Candy hoch 10.
Na, guck mal.
The Moon is Following Us, ein Heft bisher raus. Daniel Warren Johnson, Riley Rossmore und Mike Spicer. Schwere Empfehlung.
Und Limited Series, glaube ich, ne?
Ich glaube, ja.
Ich glaube, auf 10 Hefte habe ich mal irgendwo gelesen. Aber korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn das Quatsch ist. Habe ich nur irgendwo so abgespeichert.
Ich habe die Anzahl auch nicht im Kopf.
Ja.
Ja. Bei Image Comics erschienen, richtig, richtig gut.
Sehr schön.
Können wir, bevor wir starten,
ja,
noch einen Batman-Jingle liefern, damit ich mir noch einen Kaffee holen kann?
Selbstverständlich.
Um diese
selbstverständlich
furchtbaren Huster runterzuflucken hier.
Dann kommt jetzt ein Batman-Jingle und danach erzähle ich ein bisschen was über Scarlet Witch. Du hast Get Through zu Ende gelesen und ich habe nochmal Vision gelesen von Tom King, da möchte ich auch ganz gerne drüber sprechen.
Wo wir denn bei Androiden sind, bringe ich noch was von anderen Androiden hinter.
Ja, guck an.
Nachgang. Das war eine Überleitung. Warum habe ich mir die nicht aufgehoben? Bis gleich. So.
Mit Kaffee lebt sich's besser, hm?
Mit Kaffee lebt es sich besser. Alles andere hat keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, ich muss mich auch mal hier live gerade bei meiner Frau bedanken, die alles Menschenmögliche gerade in Bewegung setzt, um meine kleinen Kinder davon abzuhalten, die ganze Zeit hier reinzukommen und zu ihrem Papa zu laufen.
Ja,
ist einfach die Beste. Ja. Ist einfach die Beste, die Frau.
Dann vielen lieben Dank an deine Frau, dass wir auch noch die zweite Hälfte irgendwie hinter uns bekommen, bevor wir dann beide ins Wochenende starten. Jawohl.
Wir sind schon durch mit dem Wochenende. Wir haben Sonntag, mein Freund.
Für mich
Wir starten in die Woche.
Für mich startet das Wochenende heute. ich habe es eben schon angekündigt. Ich habe den zweiten Sammelband bei Panini von Scarlet Witch gelesen. Mhm. Ich war ja mit Doctor Strange quasi in die magischen Gefilde von Marvel abgetaucht. Und als dann Scarlet Witch neu losging und mir Doctor Strange so gut gefallen hat, dachte ich, ach komm, das nimmst du mit. Prämisse der ganzen Reihe ist folgende. Scarlet Witch macht einen Laden für Zauberzubehör der Marvel-Superhelden auf. Also jeder, der mit Magie zu tun hat, kann vorbeikommen. Mit einem kleinen Add-on. Und zwar gibt es eine Tür, die in der Ecke steht. Und wenn irgendjemand in diesem Marvel-Kosmos keinen Ausweg mehr weiß, keine Wahl mehr hat, dann erscheint diese Tür, sie treten da durch und die Scarlet Witch kann denen helfen. Das war so die Prämisse für den ganzen Run. Der nach 10 Hefte sind es dann, glaube ich, am Ende geworden. Ich guck mal eben, ja, 10 Hefte. Und ich verstehe jetzt auch, warum. Denn die Prämisse ist da, aber leider wird sie so gar nicht genutzt. Also das kann man nicht anders sagen. Am Anfang waren das immer so ein paar One-Shots gefühlt, wo halt, ne, jemand tritt durch die Tür, hey, ich habe folgendes Problem, Monster of the Week, Scarlet Witch kommt mit und löst das Problem dann mehr oder weniger gut. Und am Ende ist es dann so weit, dass wir nur noch so Ideen haben, dass wir vielleicht zwei Probleme pro Heft lösen. Und selbst im großen Finale hast du dann Seiten, die so die komplette Woche zeigen, wo du dann pro Tag ein Panel hast, wo okay. sie mithilft. Die Prämisse war cool, leider waren nicht genug Ideen da, um das Ganze zu füllen. Daher war es am Ende auch gut, das auf 10 Hefte zu lassen. Das war nicht schlimm schlecht. Sarah Picelli hat gezeichnet, das sah dann halt sehr ordentlich aus. Ne? Das war auch der, das war noch so ein Grund, da mit reinzugucken. Aber inhaltlich hat er sich leider überhaupt gar nicht getragen.
Wer hat's geschrieben?
Steve Orlando.
Ah, okay.
Ja, genau. Die greifen hinterher
ist
auch
irgendwie,
noch.
Steve Orlando ist irgendwie so auf so einem Charles Soule-Level bei mir.
Ja, ja, bin ich komplett bei dir. Ich hatte so ein paar Hoffnungen, weil ich die Prämisse auch cool fand. Mhm. Ich hoffe einfach Scarlet Witch, dass sie jetzt bei den Avengers von Jet McKay, dass sie da mehr zum Tragen kommt. Dass es ein bisschen cooler wird. Das ist nicht ganz schlimm, wenn man das liest, aber es hat so, wenn sogar das Finale nicht genug Content da ist, dass man noch so Seiten reinwirft mit, hier, das ist auch noch nebenher passiert und wir müssen hier noch 4 Seiten füllen. Und du das Gefühl hast, während du das Grand Finale der Reihe liest, dann sagt das alles aus, finde ich. Mhm. Da tut kein weh, aber das war jetzt auch kein großer Zugewinn, wo ich sagen würde, guck da auf jeden Fall rein.
Okay.
Nicht hoffentlich wie das, worüber du jetzt noch ganz gerne sprechen möchtest.
Oh ja, oh ja. Also will ich kurz machen, weil ich habe schon mal drüber gesprochen. Get Fury, die aktuelle Ennis Max Publikation von Garth Ennis und wie heißt er? Jason Burroughs?
Ja, Jason Burroughs, ja.
Ja. Mattes Lieblingszeichner. Ich erwähne es immer wieder gern. Er hasst ihn wie die Pest. Ich muss langsam sagen, ich mag ihn mittlerweile sehr, sehr, sehr gern. Weil die Sachen, die er mit Ennis zusammen macht, die sind, das passt halt einfach. Der bringt halt wirklich auf den Punkt, was Ennis scheinbar zu schreiben gedenkt. Optisch, ja. Es war eine Miniserie. Das 6. Heft ist jetzt mittlerweile veröffentlicht worden. Der Plot-Aufhänger war, Vietnamkrieg. Nick Fury ist in Gefangenschaft geraten. Eine Geheimorganisation. In der Geheimorganisation CIA war der Meinung, dass Nick Fury Informationen hat, die auf keinen Fall an die Öffentlichkeit bzw. in die Hände des Feindes geraten dürfen. Deswegen sind sie so schlau und heuern keinen geringeren als Frank Castle an, um seinen Kumpel Nick Fury im Knast in Vietnam ausfindig zu machen und dort zu töten.
Scheint mir komplett legitim zu sein, ja.
Das geht natürlich gewaltig nach hinten los. Frank hat einen ganz anderen Plan und befreit Nick. Das ist so der Aufhänger der Story. Der 6. Heft beginnt jetzt mit einem sehr persönlichen Brief von, also du siehst eine Seite eines Briefs von Frank an seine Frau, wo Ennis nochmal sehr deutlich macht, dass er nicht müde wird, die Persönlichkeit von Frank Castle, auch wenn es eigentlich ein Fury-Comic ist, zu beleuchten, aufzugreifen, die menschliche Seite von ihm dahinter, das, was er wirklich über den Krieg denkt, was er wirklich über seine Person denkt, was er wirklich über das denkt, was er tut und wo er eigentlich am liebsten sein wollen würde. Es war ein sehr emotionales Heft. Es gibt 2 Figuren in dem Plot, die ich jetzt nicht beschreiben möchte, weil ich nicht sagen möchte, um wen es sich dabei handelt. Das solltet ihr lesen, wenn es soweit ist, wenn das im Deutschen kommt, und das muss kommen. 2 Figuren, die denen hier etwas passiert, was mir so dermaßen ein Loch in den Magen gerissen hat in diesem Moment. Da gibt es eine Szene, die gar nicht mal so gewalttätig ist, aber der Moment einfach und der Ausdruck in den Gesichtern, der da dargestellt wird, wortlos. Das war ein Panel. Ich habe bestimmt 5 Minuten lang nicht geschafft, weiterzublättern. Das war so gut. On point, was Ennis und Jason Burroughs hier gemacht haben. So trocken, so unerwartet, so emotionslos und doch emotionsgeladen. Ich habe das ja beim letzten Mal, als ich über Get Fury schon gesprochen habe, mit diesen Red Band Edition verglichen, die jetzt bei den regulären Marvel-Superhelden-Titeln kommen. Ob jetzt dieses Bloodhunt oder bei Wolverine Revenge. In dem Vergleich ist Get Fury um Längen brutaler. Und das zeigt mir, nicht wegen der Brutalität, aber wegen der Art und Weise, wie geschrieben wird, wie Texte formuliert werden, wie nah an der Realität was ist, wie gewalttätig, ohne die physische Gewalt zu zeigen, einfach nur, wie gewalttätig diese Welt ist, da ist Ennis einfach ein totaler Bubblebreaker. Und ich muss sagen, Kudos an Marvel, dass sie ihn immer wieder ranlassen. Das machen sie garantiert auch nur deshalb, weil die Dinger sich verkaufen wie behämmert. Dass sie ihn immer wieder ranlassen, solche Comics unter dem Marvel-Label zu veröffentlichen und zu schreiben. Das ist heftig. Ja. Das Ende, die Ausgabe endet nachher mit dem Text des Off-Briefings der Mission. Und für mich einer der stärkeren letzten NS-Veröffentlichungen aus dem NS-Max-Kosmos. Es gab ja jetzt so einige Punisher, Max aus Miniserien, die jetzt in den letzten 3-4 Jahren erschienen. Das ist eine der stärkeren gewesen. Ganz, ganz schwere Leseempfehlung. Ich wäre hochgradig enttäuscht, wenn Panini das nicht bringt. Wenn das kommt, kauft euch das.
Sehr gut.
Ihr müsst den Rest davon nicht gelesen haben. Es wäre besser, es gelesen zu haben, wegen einer Figur, die vorkommt, die essentiell ist. Ihr werdet, wenn ihr Ennis Punisher Arbeit gelesen habt und seine Fury Max Arbeit gelesen habt, die ich immer wieder schwerstens empfehle, Fury Max ist einer der besten Marvel Comics, die jemals veröffentlicht wurden, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist eine Fortsetzung davon. Get Fury ist eine Fortsetzung von Fury Max. Und Alter, das war gut. Das war wirklich gut.
Sehr schön.
Ja.
Sehr gut. Als wir mit dem ganzen Podcast hier angefangen sind, ich glaube, es war sogar die erste Folge, da hast du Mr. Miracle vorgestellt von Tom King.
Ja.
Und ich war komplett lost, weil ich hatte doch keine Ahnung. So, ich habe seit 2 Jahren Comics gelesen, ein bisschen Superhelden, ein bisschen irgendwas. Keine Ahnung, wer ist Tom King? Keine Ahnung. Was ich aber lange vorher schon gelesen hatte, war Vision. Mir war noch nicht klar, dass es Tom King ist. Und erst über die Zeit, nachdem wir dann mehr von ihm gelesen haben, ich sein Batman gelesen habe, ich mich mit Namen ein wenig vertraut gemacht habe, habe ich dann auch auf Vision geguckt und dachte, ah ja, Tom King, und das passt ja sehr gut in die Reihe der anderen Maxi-Serien, die er gebracht hat. Also für Leute, die es nicht wissen, Tom King hat 2016, glaube ich, eine Vision-Maxi-Serie gebracht in 12 Heften, wo er halt den Held quasi beleuchtet hat. Der hat in dem Fall sich eine eigene kleine Familie gebaut, zieht in einen Vorort ein mit dieser Familie und die Androiden versuchen sich an die normalen Menschen anzupassen. Sie simulieren quasi normales Verhalten und versuchen sich da irgendwie in dieser Nachbarschaft, aber auch in der Gesellschaft zu finden. Und den habe ich aber da auch zum letzten Mal gelesen, obwohl mir das so gut gefallen hat, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kriege regelmäßig Maxi-Serien von Tom King, die vermitteln ein ähnliches Gefühl. Daher hatte ich irgendwie gar nicht das Bedürfnis, das nochmal zu lesen. Jetzt ist aber ein Hardcover-Sammelband rausgekommen in der Marvel Must-Have Collection. Und ich habe es nochmal gelesen. Ich habe nochmal alle 12 Hefte über die letzten Tage gelesen.
Übrigens das erste und einzige Mal, dass die Story gesammelt in einem Band kommt in deutscher Übersetzung.
Genau. Vorher waren es die 2 Paperbacks, die sind mittlerweile vergriffen auch, glaube ich. Und daher gut, dass sie jetzt in der Marvel Must-Have nochmal kommt. Bekommt man für 29 Euro diese 12 Hefte. Ich glaube, das ist auch günstiger, als wenn man sich die beiden Paperbacks gekauft hätte. Und das war für mich Anlass genug, doch da nochmal reinzublättern und mir das nochmal durchzulesen.
Jetzt und bin ich gespannt.
Das war interessant für mich. Das war sehr, sehr, sehr interessant. Der Comic ist, also erstmal vorweg, der hat nichts an seiner Faszination verloren oder nichts an der Qualität, so ja. Nach der Zeit. Aber man merkt schon, Tom King war viel gröber unterwegs. Also er hat sich selber schon viel weiterentwickelt, was das Storytelling anging. Er war damals deutlich direkter, würde ich sagen. Also
Was meinst du mit direkter?
Es gibt so ganz viele Panels, wo nur so Gedanken mit hingeschrieben sind. Das wird er heute, glaube ich, so nicht mehr machen, in dem so exzessiv, wie er es da gemacht hat. Also ganz viele Intentionen von Figuren werden erklärt, weil Tom King hinschreibt, was er dabei denkt und wie seine Sicht der Figur in dem Moment ist.
Aber erst Tom King ist doch der Meister der
inneren Dialogs?
Ja. Tonnenweise, seine Comics
ja,
sind voll davon.
Ja, genau, aber die sind nie so plump ist das falsche Wort. Vielleicht hängt es auch an der Übersetzung, das möchte ich gar nicht sagen, aber es wirkt alles ein bisschen heute umschreibt er das schöner. Heute ist es facettenreicher, was er hat an Gedanken.
Ja.
Bei diesen Gedanken kommst du sehr schnell so auf den Punkt, was er eigentlich möchte. Ich finde, Tom King ist zwar gut darin, einen inneren Dialog zu schreiben, aber du erkundest heute in den neuen Reihen immer die Figur mit ihr zusammen so ein bisschen, wo sie eigentlich hin möchte. Mhm. Sie weiß das oft gefühlt am Anfang noch nicht so wirklich.
Ja.
Und bei Vision hatte ich immer so das Gefühl, es ist, er präsentiert es dir noch viel mehr auf dem Silbertablett, wo er eigentlich mit dir hin möchte.
Okay.
Und da sind so ein paar Punkte, wo ich so dachte, ah ja, guck mal, da ist er filigraner geworden, da ist er sauberer im Erzählen geworden, da ist er abgerundeter geworden und alles nur im positiven Sinne. Das macht Vision nicht zu einem schlechten Comic, aber ähnlich wie wir es eben mit Fiona Staples hatten, wo du halt Saga 1 aufschlagen kannst und den neuesten Saga aufschlagen kannst. Saga 1 sah schon toll aus, heute ist es halt noch viel besser. Und ähnlich ging es mit Tom Kings Schreibe. Vision ist schon echt gut und nicht umsonst ein herausragender Marvel-Comic. Aber wenn du es mit den heutigen Sachen vergleichst, hat er da noch mal einiges dazugelernt, was Charakterbuilding angeht, was Worldbuilding angeht, was Pacing angeht, was Plotpoints angeht. Das war interessant, mal so ein Blick in die Vergangenheit.
Das ist wirklich krass, muss ich sagen. Ich habe es ja jetzt auch schon Jahre nicht mehr gelesen. Das war, glaube ich, vor Mr. Miracle, dass ich das letzte Mal gelesen habe. Mhm. War Vision nicht der Titel, für den er das erste Mal einen Eisner bekommen hat?
Ich glaube ja. Also nominiert war er damit für einen Eisner. Ich weiß jetzt nicht, ob er ihn bekommen hat.
Ja, also für Mr. Miracle auf jeden Fall.
Ja. Vision weiß ich nicht. Ich meine aber, nominiert war auf jeden Fall dafür. Mit Gabriel Walter zusammen, der das Artwork gemacht hat. Jody Belair hat die Farben gemacht. Und es ist auch richtig in der Marvel Must-Have Collection. Das muss da mit rein. Das Label passt da.
Ich fand das immer einen der stärksten Titel von ihm.
Wenn ich das so nehme, Supergirl oder so halte, nee, dann merkt man, dass er sich gut weiterentwickelt hat. Also, ich kann da nur einen Tipp geben, im Zweifel versuch's nochmal.
Best Limited Series 2017 ausgezeichnet worden.
Mit Eisner Award. Ja, ja.
Krass.
Richtig, richtig cool. Aber hat wieder großen Spaß gemacht. Gehört ins Regal.
Das überrascht mich jetzt. Also ich glaube, das ist genau der Anreiz, weswegen ich sage, das müsste ich jetzt nochmal lesen.
Ja, mach
das mal. Ich hab jetzt wirklich erwartet, du sagst mega Hammer. Genauso wie früher. Und dann hätte ich gesagt, ja, klar, wenn ich mal wieder Zeit habe. Aber jetzt interessiert mich wirklich, was du meinst, genau. Mhm. Weil wir lesen ja gewohnt eigentlich alles von Tom King. Wir wissen das. Wir haben angekündigt, dass wir bald noch eine Special-Folge zu Tom King machen, wo wir über seine Indie-Sachen reden. Aber Helen of Windhorn muss erstmal vollständig erscheinen.
Genau, genau.
Dann wollen wir das auch lesen. Und dann reden wir über seine aktuellen Indie-Titel.
Auf jeden Fall, ja. Würde mich auch interessieren, ob du das auch so empfindest. Es ist ein bisschen schwierig, in Worte zu fassen, weil es halt so das Gesamte ist während des Lesens. Was noch ein bisschen unausgereifter wirkt im Vergleich zu heute. Das hätte ich damals niemals gesagt. Und wenn heute ein neuer Autor mir dieses Werk so vorlegen würde, würde ich auch nicht sagen, das ist unausgereift.
Mhm.
Aber wenn ich es halt vergleiche mit dem, was ich heute von ihm lese, der letzte Pinguin, ja, so auch die Dialoge, die dann halt da drin sind. Und da merkt man halt, da hat er noch mal
ach, krass.
Da hat er nochmal dran gearbeitet. Und es ist ja auch verständlich, ich meine, wie viele Jahre ist das jetzt auch her? 2016. Ja,
der hat schon eine Menge Erfahrung aufbauen müssen in den letzten Jahren, denke ich.
Ja, genau. Und wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er irgendwie auch traurig.
Ja.
Also, ja.
Zum Abschluss, ich bringe meine Überleitung nochmal, weil wir bei Androiden waren. Ich habe aus Gründen bei Dynamite in das erste Heft der neuen Terminator-Serie reingeschaut. Zum einen, weil ich die ersten beiden Filme sehr mag, zum anderen, weil hier die Backup-Story von Cell von Comic Pop geschrieben wurde, den ich anfangs schon erwähnt habe. Und ich quasi über den regelmäßig hörenden Podcast immer wieder Werbung dafür bekommen habe und ich dachte, okay, dann liest du wenigstens mal rein. Ich habe Ewigkeiten keine Terminator-Comics gelesen. Das ist auch seit Ewigkeiten der erste Terminator-Comic, der überhaupt erscheint. Geschrieben auch noch von Declan Shelby. Das ist auch nicht gerade so ein Signal dafür, dass es unbedingt Kacke sein muss. Es kann auch gut werden. Gezeichnet von Luke Sparrow und Colin Krakow. Ja, habe ich mich ein bisschen geirrt.
Das war's nicht?
Die Story handelt auf in zwei unterschiedlichen Zeitebenen. Einmal 2018, einmal in den späten 70er Jahren. In den späten 70er Jahren wurde ein junges Paar von einem Terminator verfolgt. Wir wissen nicht, wieso. das dann sich irgendwo in der Wildnis in einer Hütte zurückzieht und jahrelang bis zum Jahr 2018 dort unbehelligt lebt. Denn auf einmal taucht der Terminator wieder auf, nimmt die Verfolgung wieder auf, also mehr als 30, 40 Jahre später, nimmt die Verfolgung wieder auf. Die Leute sind, das Paar ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Und ja, der Terminator macht kurz einen Prozess. That's it. Du erfährst weder, warum Skynet es auf dieses Paar abgesehen hat. Es gibt so einen Hinweis, dass in einem Moment die Frau Dokumente verbrennt, wo du aber nicht erfährst, was das für Dokumente sind. Und das auch nur so am Rande passiert, also nicht so wirklich der Hinweis gegeben wird. Das ist jetzt der Grund, warum eine Killermaschine aus der Zukunft hinter euch her ist. Das erfährst du dann nicht. Und das war's. Das ist wirklich der Plot. Und da habe ich gedacht, okay, da muss jetzt aber in der nächsten Ausgabe noch irgendwie ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht werden. Dann habe ich aber gesehen, dass das anscheinend sowas wie eine Anthologieserie ist und in der nächsten Ausgabe was ganz anderes erzählt wird.
Okay.
Ja. Und die Backup-Story von Sal Crivelli und Colin Craker, der auch in der Hauptstory mitgezeichnet hat, ist zwei Seiten lang.
Hm.
Und ich kann dir nicht sagen, worum es da ging. Ein Terminator kommt aus der Zukunft zurück und macht Sachen. Auf zwei Seiten, in wenigen Panels.
Fertig.
Fertig. Das war mit Abstand die größte Gurke, die ich in den letzten Monaten gelesen habe.
Da verstehe ich.
Ganz,
klingt nicht sehr erfüllend.
Hanebüchen, langweilig, nichts Neues, nicht frisch, gar nichts. Es war so viel Potenzial. Überleg mal, du kriegst die Chance, einen Terminator-Comic zu machen. Du kriegst die Chance, irgendwas mega Frisches in dieses Franchise reinzubringen. Irgendwas, was noch nie da war. Und du lieferst das, was aus dem ersten Film bereits bekannt ist, nur mit anderen Leuten.
Ja.
Und versäumst dabei auch nur irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Das war echt albern. Also daher keine Empfehlung. Bin ich raus.
Ja.
Leider.
Das verstehe ich. Da wäre ich auch raus, ja.
So, bevor wir raus sind, ganz raus sind, machen wir noch ein bisschen Medienempfehlungen. Ich habe da ein Problem. Ich habe ja mir immer auf die Agenda gesetzt, so ein, zwei kleine Empfehlungen zu geben. Dadurch, dass ich jetzt die ganze Woche krank im Bett lag und ans iPad gefesselt war und entweder gelesen habe oder Sachen geschaut habe, hat sich da ein bisschen was angesammelt. Soll ich kurz einen Prozess machen und es schnell runterrattern?
Ja, mach mal kurz einen Prozess.
Ja. Ich habe auf Apple TV Plus Bad Monkey gesehen. Das ist die neue Serie von den Machern von Scrubs und Ted Lasso. Mit Vince Vaughn in der Hauptrolle. Er ist ein Polizist irgendwo in Florida, auf den Florida Keys. Und ein abgehackter Arm taucht auf. Und er versucht rauszukriegen, was da los ist. Ist so eine Crime-Comedy-Serie. Ich glaube, 9 oder 10 Folgen. Ein bisschen lang, hätte man in Kürze erzählen können. Ich sag mal 6, 7 Folgen. Aber war so gut und unterhaltsam, dass ich es bis zum Ende geschaut habe. Noch zwingender, die neue Staffel Slow Horses ist raus, die vierte, mit Gary Oldman. Eine der besten Serien, die momentan überhaupt veröffentlicht wird, auch auf Apple TV+. 6 Folgen, ist komplett abgeschlossen. Wer auf Spy-Stories, Spionage-Stories in Großbritannien steht, das ist der Shit. Der absolute Shit. Yes. Ebenfalls die zweite Staffel von Pachinko, auch bei Apple TV+. Ich weiß, ich wiederhole mich gerade. Ist auch veröffentlicht worden, ist jetzt mittlerweile auch vollständig. Habe ich noch nicht ganz geschaut, aber die erste Staffel fand ich grandios. Hast du noch was, bevor ich weitermache?
Wir haben Oktober und normalerweise guckt meine Frau keine Horrorfilme, aber im Oktober darf ich.
Ja.
Das heißt, wir haben...
Normalerweise guckt meine Frau keine Horrorfilme, aber im Oktober darf ich. Verstehe. Ah, okay.
Ja. Da wir meist zusammen Filme gucken, werden also meist keine Horrorfilme hier zu Hause geguckt.
Okay.
Wir sind jetzt gerade aber dabei und ich möchte zumindest zwei mitgeben. Das eine wäre Talk to Me. Den gibt es aktuell bei Amazon zu sehen. Jugendliche haben ein Relikt, eine Hand. Und wenn man die anfasst, kann man mit Toten reden, vermeintlich. Und daraus entspinnt sich so eine kleine Horrorstory, die vor allem schauspielerisch unglaublich gut ist. Und schön bedrohlich, da wird die Kamera draufgehalten auf Situationen, die halt eher so psychischer Horror sind als Body Horror. Das macht großen Spaß. Und wir waren im Kino und haben uns das amerikanische Remake von Speak No Evil angeguckt mit James McAvoy. Und der hat ich habe es dir ja direkt geschrieben, als wir aus dem Kino raus sind. Das hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Das war der beste Horrorfilm, den ich bisher dieses Jahr gesehen habe. Hat so ein bisschen Funny Games Vibes, die so mitgegeben werden. Es baut sich ganz langsam auf mit einem James McAvoy, der den kompletten Film alleine tragen könnte. Muss er aber gar nicht, weil alle anderen auch super spielen. Aber der war so, der war das komplette Highlight in dem Film.
Und ich bin gespannt, was du mal denn zum Original sagst.
Genau, den muss ich mir noch angucken. Das schiebe ich jetzt ein paar Monate, weil wenn ich mir den jetzt angucke, dann denke ich, drei Viertel des Films, oh, wie langweilig, kenne ich da alle schon. Aber das Ende soll da halt komplett anders sein, ne?
Weißt du eigentlich, warum die Amis so gnadenlos Remakes, US-Remakes von ausländischen Filmen machen? Ich meine, Speak No Evil kam vorletztes Jahr oder letztes Jahr ins Kino, der dänische Film, dänisch-holländische Film. Und jetzt ist das Remake dazu da. Mit nahezu 1:1 derselben Story.
Wahrscheinlich, weil sie damit mehr Geld machen, als wenn sie die dumpen. Ich weiß es nicht.
Die dumpen Filme nicht? Es gibt keine Dubs, es gibt keine Synchronkultur in den USA. Und der Großteil des amerikanischen Publikums ist dafür bekannt, nicht wirklich Affinität dazu zu haben, Filme mit Untertiteln zu schauen.
Ja, ja, wundert mich überhaupt nicht. Sind die halt nicht gewohnt, die waren halt immer die Filmnation. Ja. Alles, was man sehen musste, kam bei denen raus. Übrigens, wenn man weiß, dass das Original von Dänen kommt, gibt es noch einen netten Hinweis in dem Film dazu. Okay. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Kann man dann entdecken.
Ja. Weil wir beim Horror-Oktober sind, ganz schwere Empfehlung noch zu Silent Hill 2. Das Remake ist veröffentlicht worden. Für die PS5. Ich weiß nicht, ob es auch für andere Konsolen kam. Ich bin mit den Spielen aufgewachsen, habe die ersten 5 Spiele leidenschaftlich gespielt. Der zweite Teil zählt für mich zu den besten Videospielen, die jemals produziert wurden. Ich hatte vor diesem Remake unglaubliche Angst. Die Angst war aber nicht groß genug, nicht zum Release dafür den Vollpreis zu bezahlen. Und ich sage dir, dieses Spiel wäre das Doppelte des Vollpreises wert.
Okay. Also du bist komplett zufrieden, ja?
Ich bin sehr zufrieden. Ich weiß, dass Akira Yamaoka, dieser Gott unter den Soundtrack-Komponisten, am Soundtrack beteiligt war, an der Produktion beteiligt war. Ich bin ein wenig traurig, dass nicht der exakte Originalscore verwendet wurde, den ich sehr verehre. Dafür ein anderer Score. Das Sounddesign ist dennoch über jeden Zweifel erhaben, vor allem wenn man über Kopfhörer spielt. Spielt das über Kopfhörer, unbedingt Kopfhörer. Ansonsten ist das Production Design, auch das Optionsmenü bezüglich, was du anpassen kannst, um das Spielerlebnis für dich so intuitiv und passend wie möglich zu machen, sehr zeitgemäß. Das Spiel oldschool genug, dass ich den Vibe des Originalspiels channeln kann. Und die Atmosphäre ist über jeden Zweifel erhaben. Wenn ihr in diesem Oktober Horror erleben wollt, Silent Hill 2 ist der Way to go dafür.
Na, guck mal, das ist so eine Ansage. Ja.
So, letzte Empfehlung aber. Netflix hat das Studio Ghibli-Portfolio erweitert. Mein Lieblingsstudio Ghibli-Film ist mittlerweile verfügbar. Die letzten Glühwürmchen. Wer Bock auf innerliche Zerstörung hat, guckt sich diesen Film an. Und das meine ich ernst. Das ist ein Film, den ich mit meiner Frau nicht gucken kann. Wer den Film jemals zu Ende gesehen hat, wird wissen, warum. Und Der Junge und der Reiher. Der letzte Studio Ghibli-Film ist auf Netflix verfügbar.
Oh, das ist ein guter Hinweis.
Seit dieser Woche. Oder für euch jetzt letzte Woche.
Alles klar, dann wird mal mein Netflix-Abo wirklich wieder aufgenommen.
Ja.
Alleine dafür wird es sich lohnen, hoffe ich.
Absolut. Sollte man sehen. Ja, hast du sonst noch was? Wenn nicht, waren wir durch.
Nee, ich glaube, der das passende Hinweis, wie immer zum Ende, bitte bewertet uns, bitte teilt die Folgen, alles hilft uns. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank eben für deine Zeit. Viel Spaß in Dresden.
Genau. Wie gesagt, nächste Woche ein bisschen anders. In der Woche darauf bin ich hoffentlich wieder da in gewohntem Format und wir reden über Aktuelles. Ansonsten bin ich jetzt in der Woche, wenn ihr das jetzt hört, diese Woche in Dresden. Wer also aus Dresden kommt und Bock auf guten Metal hat, schaut sich Ulcerate in Dresden an. Vielleicht sehen wir uns, vielleicht trinken wir ein Bier zusammen. Dann nehme ich kein Antibiotika mehr, dann darf ich wieder.
Yeah.
Da freue ich mich sehr drauf. Alles klar. Dir eine entspannte Woche, euch da draußen auch eine entspannte Woche und wir hören uns in spätestens 2 Wochen.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.